Heute bei «Apropos» Lieblingsbücher. Gibt es etwas Schöneres, als in einem guten Buch zu versinken? Mitzuleben, mitzufiebern, mitzuleiden. Manchmal auch mitzuheulen. Lieblingsbücher sind wie gute Freunde. Sie sind immer da, wir kommen immer zu ihnen zurück, wir lernen von ihnen. Sie sind wichtig. Und darum haben wir bei «Apropos» uns gedacht, dass wir euch in diesem Sommer Lieblingsbücher von Leuten aus unserer Redaktion vorstellen. Von Leuten mit einem auszeichnenden Geschmack, die gerne lesen und gerne davon erzählen.
Die Themen, die sie diesem Horror der Nachkriegszeit entgegensetzt, nämlich wir halten zusammen, wir sind offen für Geflüchtete, wir helfen einander, also das ist überhaupt nicht Eskapismus, das ist Realismus.
Also ich stelle mir schon vor, dass sie wie so eine Bildhauerin vorgeht und dann jeden Satz wie so eine kleine Statue so raushaut aus dem Marmor von der Sprache.
Alle, die Angst haben vor Gefühlen und an dem auch nichts ändern wollen, die sind bei Markus Werner sicher falsch. Und alle anderen, würde ich sagen, ab jetzt, sofort, lesen Sie Markus Werner.
Heute, in der dritten Folge von unserem Büchersommer, geht es um eines der wichtigsten Bücher von Skandinavien. Geschrieben ist es für Kinder. Eigentlich.
Und plötzlich erblickten sie den ersten Schmetterling. Wenn der erste Schmetterling, den man sieht, gelb ist, gibt es einen fröhlichen Sommer. Das weiß ja jeder. Ist der Schmetterling weiß, wird der Sommer eher friedlich. Über schwarze und braune Schmetterlinge wollen wir lieber gar nicht erst reden. Das ist viel zu traurig. Aber dieser Schmetterling war golden. Was hat das wohl zu bedeuten? Überlegte Mumin. Einen Goldschmetterling habe ich noch nie gesehen. Golden ist noch besser als gelb, sagte das Snorkfräulein. Das wirst du schon noch sehen.
Heute reden wir über Die Mumins, eine drollige Gesellschaft von der Tove Jansson. Ein Lieblingsbuch von Michael Krogerus, Redakteur beim Magazin vom Tagesanzeiger. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Bücherpodcast vom Tagesanzeiger, der Basler und Berner Zeitung im Bund und den anderen der Medienzeitungen. Hallo Michael.
Hallo Philipp.
Michael, du hast uns ein Kinderbuch mitgebracht, aber eins, das wahrscheinlich mehr Leute kennen, als man denkt. Damit wir alle wissen, von wem du redest, wer oder was sind die Mumins? Wie sehen die aus?
Ja, die Mumins haben so eine überdimensionierte Nase, ganz kleine Ohren. Sie erinnern vom Typ so ein bisschen an ein Nilpferd. Aber sie gehen aufrecht, sie sind menschlich und ihre Körper sind ganz weich, wie so ein Daunenkissen. Sie leben im Mumintal und erleben dort allerlei Abenteuer.
Was ist deine erste Erinnerung an die Mumins?
Also die Mumins kommen ja aus Finnland, genauso wie ich, und sie wurden auf Finnland-Schwedisch geschrieben. Finnland ist ja zweisprachig, es gibt eine zweite Sprache, eben dieses Finnland-Schwedisch. Und das ist Schwedisch, aber intoniert auf Finnisch. Hm. Und das ist also meine Muttersprache. Ich habe also die Mumins mit der Muttermilch aufgesogen. Es ist die erste Geschichte, die meine Eltern mir vorgelesen haben. Und diese Mumins haben eigentlich meine ganze Kindheit begleitet. Und jetzt, wo ich Kinder habe, lese ich sie natürlich auch ihnen vor. Mhm. Es ist die wichtigste Figur in meinem Leben. Pippi Langstrumpf oder Harry Potter sind austauschbare Randfiguren im Vergleich.
Ich habe den Band, den wir heute darüber reden, auf Deutsch gelesen. Es kommen ganz viele verschiedene Figuren vor, nicht nur die Mumins, auch Freunde von ihnen. Ich nehme an, die heissen ganz anders in deiner Version.
Genau, also Mumin heißt eigentlich Mumintrollet, das Mumintroll. Dieser auf Deutsch Schnüferl, das ist Sniff. Und Schnupferig ist Snusmumriken.
Kannst du das nochmal sagen?
Snusmumriken.
Und sehen die gleich aus wie die Mumins? Oder sind das so quasi einfach andere Freunde?
Nein, das sind keine Mumins. Deswegen heißen sie auch nicht so. Die sind ein bisschen anders. Das sind auch ganz schwer greifbare so Fantasiewesen. Niemand würde sagen, das ist ein Mensch. Es ist aber auch kein Tier. Es ist wirklich ein Fantasiewesen. Hm.
Mit welchen von diesen Figuren hast du dich selber als Kind am ehesten identifiziert?
Ja, wahrscheinlich schon am ehesten mit dieser melancholisch lebensfreudigen Art von Mumin. Also er ist eigentlich glücklich, aber manchmal auch traurig. Hm. So wie ich.
Ja. Und das ist auch eine, die Angstspitz hatte, ist davor?
Also keiner bestimmten, aber Tove Jansson, also die Autorin, die hatte ja diese besondere Gabe, nicht nur das Lichte und Helle, sondern immer auch das Traurige und Schwere einzufangen. Und es gibt viele Mumin-Bücher, die in mir diese unerklärliche Traurigkeit hervorrufen, die man nur als Kind allein im Bett fühlen kann.
Und irgendwie wieder überwindet, im besten Fall. Wir reden heute über den dritten Band dieser Reihe. Er heisst eben «Eine drollige Gesellschaft», oder? Wie heisst er im Original?
«Trollkarlens Hut».
Ach, danke vielmals. Es fängt mit einem Winterschlaf an und mit dem anschliessenden Aufwachen. Kannst du uns einen Überblick über die Leute geben, die in diesem Haus aufwachen?
Ja, das sind diese drei Freunde, die immer wieder auftauchen. Mumin, die namensgebende Gestalt, und dann seine beiden besten Freunde, eben das Schnüfferl, das ist so eine etwas neurotische Nervensäge, und dieser Schnupferich, das ist so ein bisschen diese archetypische Figur des freiheitsliebenden Vagabunden.
Und dann wachen sie auf und gehen raus auf einen Berg, weil sie Verlust haben, weil sie es können, und finden dort etwas.
Genau, sie finden einen Zylinder, also einen Hut. Und das ist natürlich, finden sie heraus, dass der Hut eines Zauberers, daher auch der schwedische Titel Trollkarlens Hatt, der Hut des Zauberers. Und dieser Hut ist ein Zauberhut, denn sobald man etwas reinlegt, verwandelt es sich in etwas anderes.
Nie im Leben bist du der Mumin, sagte das Snorkfräulein verächtlich. Mumin hat kleine hübsche Ohren, aber deine sehen aus wie Topflappen. Mumin fasste sich verwirrt an den Kopf und erwischte zwei schrecklich große, zerknitterte Ohren. Aber ich bin der Mumin, rief er verzweifelt aus. Warum glaubt ihr mir denn nicht? Mumins Schwänzchen hat gerade die richtige Größe. Aber deiner sieht aus wie eine Flaschenbürste, sagte der Snork. Mit zitternden Pfoten fasste Mumin nach hinten. Oh, tatsächlich. Deine Augen sind groß wie Suppenteller, sagte das Schnüffel. Mumin hat kleine, freundliche Augen. Stimmt genau, bestätigte der Schnupferich. Du bist ein Betrüger, entschied der Hemul. Glaubt mir denn niemand? Rief Mumin aus. Mutter, schau mich genau an. Du musst doch dein eigenes Muminkind erkennen. Die Muminmutter sah ihn genau an. Lange blickte sie in seine angsterfüllten Telleraugen und sagte dann ruhig: Ja, du bist mein Mumin.
Das ist eine wahnsinnig herzige Szene.
Ja, wobei mich dieses «Niemand wird dich je so lieben wie deine Mutter» schon als Kind so ein bisschen abgeturnt hat. Uns Kinder hat immer die anderen Verwandlungen mehr gepackt. Also in einer Szene werfen sie Eierschalen in diesen Zauberhut und es werden Wolken. Oder sie werfen Mandarinschalen in den Hut und es entsteht ein Dschungel. Und Großteile meiner Kindheit habe ich tatsächlich darüber fantasiert, wie es wäre, auf einer Wolke zu reiten oder an Lianen durch das Haus meines Großvaters zu schwingen.
Eben, sie erleben wahnsinnig viel Verschiedenes. Du bist jetzt mit Herz der Mutter gesehen, die ja wirklich sehr herzig ihn wiedererkennt. Und man muss auch sagen, die Mutter und auch der Vater, die erlauben ihnen ja einfach alles.
Ja, es ist so ein bisschen, glaube ich, nachempfunden von Tove Janssons eigener Kindheit, die sie mal beschrieben hat als sehr frei. Also sie durfte machen und lassen, was sie wollte. Und das, dieses Gefühl wollte sie in den Büchern noch einmal evozieren.
Licht auf der einen Seite, auf der anderen Seite, du hast es auch schon angedeutet, einem etwas Dunkles, schwer. Zum Beispiel der Muminvater selber.
Im Zimmer nebenan saß der Muminvater und schrieb seine Memoiren. Seit er den Bootssteg gebaut hatte, war nichts Aufregendes mehr passiert, über das er hätte schreiben können. Daher war der Muminvater dazu übergegangen, stattdessen seine Kindheit zu beschreiben. Dabei wurde er so gerührt, dass er fast weinen musste. Er war immer ein ungewöhnliches und begabtes Kind gewesen, das von niemandem verstanden worden war. Als er älter wurde, war er genauso unverstanden und hatte es in jeder Hinsicht schrecklich schwer. Der Muminvater schrieb und schrieb und stellte sich vor, wie alle ihr Verhalten bereuen würden, wenn sie seine Memoiren lasen. Da wurde er wieder guter Laune und sagte sich, geschieht ihnen recht.
Das tönt nicht so nach einem glücklichen Vater.
Ja, also er ist ein bisschen auch so eine Alpha-Figur des vertrottelten, verkopften Vaters, der nicht richtig weiß, was in der Welt passiert. Aber gleichzeitig finden diese Mumins ja immer wieder zueinander. Also schon das Gefühl der Familienbeschreibung ist ganz, ganz wichtig gewesen für Tove Jansson. Und man sagt ja auch, dass diese Mumin-Welt tatsächlich stark auf ihrer eigenen Kindheit aufgebaut ist. Und die sie, ich habe es gerade schon angetönt, mal in einem Brief an eine Freundin mit drei Adjektiven beschrieben hat. Sie hat gesagt, meine Kindheit war frei, geborgen und geheimnisvoll. Und diese drei Worte beschreiben ja exakt das Gefühl, das man sich ja als Kind irgendwie auch wünscht. Also du willst frei sein, aber wenn du fällst, soll dich jemand auffangen. Und dann ist da eben noch was, das können ja alle Kinder bestätigen, nämlich dieser Verdacht, dass da noch irgendwie mehr sein muss als das, was sichtbar ist. Also irgendwie Dinge, die die Wirklichkeit sprengen, weil sie mehr Platz brauchen, als die Normalität zu bieten hat. Also ein Leben muss halt geheimnisvoll sein.
Und das kann positiv, aber halt eben auch negativ oder dunkel sein. Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen mehr über Dorin selber zu reden. Du hast, glaube ich, nur nicht gesagt, wenn sie die Bücher geschrieben hat, oder?
Genau, also die Autorin ist Anfang des letzten Jahrhunderts geboren und starb 2001 und hat die Bücher so unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und dann in den Jahren danach, in der Nachkriegszeit, geschrieben. Und Tove Jansson, wie sie heißt, ist in Finnland eine totale Ikone. Also jeder kennt sie, jedes Kind hat die Mumins gelesen. Aber ich glaube, sie steht so ein bisschen in der internationalen Wahrnehmung im Schatten von Astrid Lindgren. Also Astrid Lindgren, die schwedische Autorin, war viel erfolgreicher. Vielleicht, glaube ich, weil die Geschichten von Lindgren auch einfacher zu verstehen sind. Sie haben nicht denselben Tiefgang, würde ich sagen. Tove Jansson ist subtiler und auch etwas unberechenbarer. Also es geschehen in diesen Mumin-Büchern Dinge, die man sich als Kind nie so ganz erklären konnte.
Heute wird das Werk aber queer gelesen, oder?
Also dass sie heute queer gelesen wird, ist vielleicht etwas hochgegriffen. Ich würde sagen, man kann es queer lesen. Tove Jansson war lesbisch, auch wenn sie nie ein Outing hatte. Und eine ihrer lustigsten Figuren, Tuutikki, die ist eigentlich ihrer Lebenspartnerin nachempfunden, der Künstlerin Tuulikki Pirttilä. Und ich glaube, man muss Tove Jansson verstehen, sie war eine radikal moderne Frau, aber sie war natürlich auch ein Kind ihrer Zeit. Also wir finden bei diesen Mumins einerseits diese total traditionellen Werte, also wie diese super heteronormative Liebesbeziehung zwischen dem Mumin und Snorkfräulein oder die schon erwähnte Übermutter Mumin-Mama und generell diese Idee der glücklichen Familie, also die um alles in der Welt geschützt werden muss, unterstützt und zusammengehalten wird, das war der Tove Jansson enorm wichtig. Aber in diese sehr traditionelle Welt hinein platzierte jetzt Tove Jansson sehr widerständige Erzählungen. Also nur ein Beispiel, es gibt diese Figur Hemulen, den ich als Kind immer männlich las, aber der trug ja ein Kleid. Mhm. Oder dann gibt es diese kleine My, eine radikal widerspenstige, eigentlich zutiefst feministische Figur. Und Tove Jansson hat in ihren Tagebüchern geschrieben, dass Unabhängigkeit und Freiheit in der Geborgenheit, das war ihr Lebensthema.
Du hast es mit dem Mut aufgezogen, all die Bücher. Wenn du jetzt heute die wieder lesest du sie anders?
Ich glaube, das Faszinierende an Tove Jansson ist etwas Ähnliches, was man auch über die Simpsons sagen kann. Du kannst es als Kind schauen oder lesen und du kannst es als Jugendlicher schauen lesen und als Erwachsener schauen lesen. Und jedes Mal liest du es ein bisschen anders. Also ich finde es sehr psychologisch geschrieben, das habe ich als Kind nicht gemerkt. Und zugleich beim Lesen jetzt werden sofort diese Kindheitsgefühle wieder hervorgeholt. Und ich finde es ein wahnsinnig gelungenes Werk, weil es überhaupt nicht aus der Zeit gefallen ist. Also eben gerade diese sehr heteronormativen, konservativen Familienwerte kontrastiert sie dann sofort mit ganz anderen Figuren, die da eigentlich gar nicht reinpassen, aber genauso zu dieser Familie gehören.
Was sie auch hat, muss man sagen, ist das Gefühl für Timing und für Dramatik. Zum Schluss von diesem Buch, «Eine traurige Gesellschaft», wird es nochmal richtig aufregend.
An einem frühen Morgen, Anfang August, kamen Tofsla und Vifsla über den Berg gewandert, ungefähr an derselben Stelle, wo das Schnüffel den Hut des Zauberers gefunden hatte. Auf dem Gipfel blieben sie stehen und schauten hinunter ins Mumintal. Tofsla hatte eine rote Mütze auf dem Kopf und Vifsla trug einen großen Koffer. Sie hatten einen sehr weiten Weg hinter sich und waren ziemlich müde. Zwischen den Birken und Apfelbäumen zu ihren Füßen stieg morgendlicher Rauch aus dem Schornstein des Muminhauses. «Ein Rauchsler», sagte Vifsla. «Da wird etwas gekochselt», sagte Tofsla und nickte. Dann machten sie sich auf den Weg hinunter ins Tal und unterhielten sich dabei auf jene seltsame Art, die nur den Tofslas und Wifslas eigen ist und nicht von allen verstanden wird. Aber die Hauptsache war ja, dass sie selbst wussten, um was es ging. »Glaubselst du, dass wir reinkommseln dürfseln?«, fragte Tofsla. »Kommsel's drauf an«, sagte Wifsla. »Habsla keine Angst, wenn sie Bösler sind.«
Zuerst einmal, dürfen sie reinkommseln?
Ja, genau, das sind diese beiden Wesen, Tofslan und Wifslan, und die reden eine eigene Sprache, die anfangs im Mumintal niemand versteht, außer wir Leser und Leserinnen. Und allein das ist eine so geniale Idee, dass niemand im Buch das versteht, aber wir als Leserinnen können das so heimlich mithören.
Und sie dürfen ihnen.
Ja, genau, also in diesem Muminhaus, das ist ganz wichtig zu verstehen, leben nicht nur diese Mumins. Es gibt noch viele andere Persönlichkeiten und Wesen und sie leben alle zusammen wie eine Familie, aber es ist keine Herkunftsfamilie. Und wenn neue Wesen, wie jetzt diese beiden, Tofslan und Wifslan, ankommen, dann sagt die Mumin-Mama immer zuerst, wir müssen noch weitere Betten beziehen und noch mehr Teller decken. Also das ist eine sehr entspannte Haltung dem Fremden gegenüber.
Ein sehr inklusives Herz, oder?
Genau, also alle gehören dazu, jeder ist willkommen. Es gibt dann in dem späteren Werk von Tove Jansson dieses wahnsinnig schöne Bild des unsichtbaren Kindes. Da kommt ein Kind, das nicht sichtbar ist. Und erst in der Begegnung mit dem Mumintal wird es langsam sichtbarer. Also in der Begegnung von Personen, die sie einfach ernst nehmen und aufnehmen, wird sie immer mehr und mehr sichtbar. Und das, sagt man, ist Tove Janssons Interpretation von einer Depression. Dass du, wenn du depressiv bist, eben unsichtbar wirst. Und das Heimliche dagegen ist eben gesehen werden.
Mhm. Die beiden, Wifsla und Tofsla, werden ziemlich vorurteilsfrei aufgenommen. Gleichzeitig merkt man recht schnell, dass die mit Gepäck kommen, buchstäblich mit Gepäck. Sie haben einen Koffer dabei und in diesem Koffer ist etwas, was ihnen nicht gehört. Und darum dürfen sie eigentlich auch etwas recht Dunkles ins Tal mit sich bringen. Die Mora. Wer ist die Mora?
Ja, das ist so eine grausig kalte Gestalt, in deren Nähe alles gefriert und die Freude und Lebenslust der Menschen verschwindet. Also ein wenig erinnert sie ja an die Macht der Kälte von diesen Dementoren bei Harry Potter. Aber anders als bei Harry Potter ist diese Morra nicht einfach nur böse, sondern sie ist eben eigentlich traurig. Also die Kälte, die sie ausstrahlt, ist nicht die Kälte eines Bösen, sondern die Kälte eines einsamen Wesens. Und ich würde sagen, dass Tove Jansson mit dieser Morra-Figur nicht so spiegelmäßig fragt, wie böse ist das absolut böse, sondern sie fragt, warum ist die Morra böse? Im Sinne von, was hat dich bloß so böse gemacht? Und das ist eben Janssons bestechende Botschaft. Alle haben es schwer und alle sehen sich nach Liebe.
Alle sehen sich nach Liebe, aber sie haben auch wirklich Angst vor dieser Morra. Jetzt im aktuellen Fall, warum geht es denn dieser Morra so schlecht?
Nee, ist etwas gestohlen worden. Also ihr und diese beiden kleinen Wesen, diese unschuldigen kleinen Wesen der fremden Sprache, die haben ihr etwas genommen.
Und jetzt müssen sie irgendeinen Weg finden, dass sie wieder geht. Und sie schaffen es tatsächlich.
Schließlich schnappte die Morra sich den Hut des Zauberers und glitt wortlos wie ein grauer, kalter Schatten davon. Ab da sahen sie die Morra nie wieder im Mumintal. Und auch den Hut des Zauberers sahen sie nie mehr. Auf einen Schlag begannen die Farben wieder zu leuchten und der Sommer ging summend und duftend weiter.
Zwei Fliegen und eine Klappe, der Hut vom Zauberer, der auch für recht viel Unruhe gesorgt hat, ist weg. Gleichzeitig ist auch die Mora nicht mehr im Mumintal. Und die beiden kleinen Wesen konnten die Tasche behalten, was drinnen ist. Irgendwann zeigen sie dann, was in der Tasche drinnen ist und machen mit dem Inhalt die Bewohner vom Tal völlig verrückt.
Die Bewohner des Mumintales saßen noch in stilles Betrachten versunken vor dem Königsrubin. Sie wähnten in seinen Flammen alle ihre schönsten, kühnsten und kostbarsten Gedanken und Taten zu sehen und verspürten plötzlich Lust, das alles noch einmal zu denken und zu erleben. Mumin erinnerte sich an seine Nachtwanderung mit dem Schnupferich und das Snorkfräulein dachte daran, wie stolz sie die Holzkönigin erobert hatte. Und die Muminmutter glaubte, wieder im warmen Sand in der Sonne zu liegen und den Himmel zwischen den wippenden Köpfen der Strandnelken zu sehen.
Die Faszination mit dem Edelstein ist auch ein bisschen speziell, nicht?
Ja, es steht wahrscheinlich für die Gier auch. Also das ist sicherlich so eine Metapher, die ja bei ihr oft vorkommt, dass wir Menschen oder eben die Moomins so auch anfällig sind für Habsucht. Und dann merkt man, wenn man das aber loslässt, indem man es jemand anderem gibt, dann geht es einem selbst besser.
Was man sehr schön sieht, mit dem Zauber, weil irgendwann am Schluss kommt der Zauber tatsächlich auch noch ins Tal. Er sieht den Edelstein vom Mond aus, glaube ich, oder? Und fliegt dann mit seinem Panther, mit seinem Schwarzen. Das ist wirklich ein recht crazy Buch, muss man sagen. Ja. Fliegt dann auf die Welt runter. Und man hat zuerst ein bisschen Angst, dass jetzt total drunter und drüber. Aber eigentlich ist es total nett, der Zauberer, oder?
Ja, genau. Er wird auch selbst verzaubert von dieser Liebe des Mumintals. Also er kommt eigentlich in böser Absicht und dann kann er dem gar nicht widerstehen. Also es fällt einfach einem schwer, Leute zu hassen, die einen anlächeln.
Auf den Zauberer, Happy End. Das Buch ist fertig. Michael, ist das ein fröhliches Buch?
Ja und nein. Also es ist fröhlich und traurig. Deswegen ist es wie ein Kinderleben. Man erlebt große Freude, aber auch abgrundtiefe Traurigkeit. Ich glaube auch, dass reines Glück ist was für Spießer.
Was sagt denn das Buch über die Zeit, was erschienen ist aus?
Ja, es erschienen ist es 1948. Also da war Finnland geprägt von diesem furchtbaren Krieg gegen die Sowjetunion. Die Väter kamen völlig verstört von der Front heim und Tove Jansson, damals knapp 30 Jahre alt, schuf sich als Künstlerin eben diese fantastische Welt, dieses Mumintal und in dessen Kern die Leute Freunde sind und sich gegenseitig helfen.
Ist ja recht eskapistisch, oder?
Ja, es ist ein eskapistischer Roman, aber trotzdem dockt er halt sehr stark an, weil die Themen, die sie diesem Horror der Nachkriegszeit entgegensetzt, nämlich wir halten zusammen, wir sind offen für Geflüchtete, wir helfen einander, also das ist überhaupt nicht Eskapismus, das ist Realismus.
Für Finnland sind Moomins und eben die Schriftstellerin selber bis heute wahnsinnig wichtig. Warum ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Moomins sind eine unglaubliche Brand. Ich glaube, das ist eine der erfolgreichsten und bekanntesten Brands Finnland. Es gibt unzählige Bücher, Comics, Verfilmungen, bedruckte Tassen. Es ist wirklich ein Millionenunternehmen geworden. Und Tove Jansson hat das selbst immer ein bisschen genervt. Sie hört ja schon 1970 auf mit den Moomins. Und in einem sehr vielsagenden Comic lässt sie eben den Moomin sagen, ich will nur in Frieden leben, Kartoffeln pflanzen und träumen.
Sind die Moomins eigentlich typisch skandinavisch oder eher typisch finnisch?
Ich glaube, sie sind, wie bereits angedeutet, typisch finnlandschwedisch. Sie sind nicht so schwermütig wie die Finnen. Sie sind aber auch nicht so zwanghaft fröhlich wie die Schweden. Sie sind hoffnungslos voll.
Liest man die Moomins auch als Mensch, der nicht in Skandinavien aufgewachsen ist, mit Gewinn?
Also ich wehre mich ein bisschen gegen diesen Begriff mit Gewinn etwas lesen. Die Moomins sind ja kein Ratgeber. Man kommt nach der Lektüre nicht besser klar mit dem Leben oder so. Aber man verliert sich ein wenig in dem Buch und es kitzelt an etwas, das man als Erwachsener ja ein bisschen so aus dem Leben verdrängt hat. Nämlich diese vereinnahmende Macht der Fantasie.
Haben eigentlich deine Kinder die Bücher genau gleich gut gefallen wie dir selber?
Erstaunlicherweise ja. Und das versuchen wir immer wieder. Wir versuchen unsere eigene Kindheit unseren eigenen Kindern aufzudrücken. Und das funktioniert meistens nicht. Also wenn wir sagen, geh doch mal raus spielen, das habe ich früher auch gemacht, das geht heute nicht mehr. Aber diese Bücher haben bei meinen Kindern auch total gut angeklungen. Und das ist wirklich die schriftstellerische Leistung von Tove Jansson.
Danke, Michael.
Danke, Philipp.
Das war sie, die dritte Folge von unserem Büchersommer. Wir haben über die Moomins geschwänzt, eine drollige Gesellschaft. Die ersten zwei Folgen von diesem Büchersommer verlinken wir euch sehr gerne im Episodenbeschreibung verlinken. Diese Folge von «Apropos» hat Jackie Wechsler produziert. Ich heiße Philipp Loser. Schönes Wochenende. Lest etwas Schlaues mit Gewinn oder ohne Gewinn. Bis bald. Ciao zusammen.